Je länger ich Beteiligungsgeschäft mache, desto größer wird eigentlich und noch größer wird eigentlich meine Demut vor den Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Wir für uns haben oft die Erfahrung gemacht, dass ein sehr gutes Management-Team der Schlüssel war, warum Beteiligungen am Ende erfolgreich waren, weil zu Krisen kommt es irgendwo in einer Halteperiode von 4, 5, 6, 7 Jahren immer wieder mal und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Die eine Sache aus meiner Performance-Bogen bei McKinsey, die mir immer positiv in Erinnerung war, es gab eine eigene Dimension für Obligation to Dissent und schon als Junior war es so, dass ganz klar die Erwartung war, du bist hier, um deine Meinung zu sagen und dem Seniorpartner zu widersprechen, wenn du der Meinung bist, er liegt falsch. Und das Element halte ich für ganz, ganz entscheidend, wenn wir in Dealphasen immer auf die richtigen Entscheidungen kommen wollen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Heute begrüße ich Benjamin Hubner, Gründer von Sofora Unternehmerkapital. Und wir sprechen jetzt ganz konkret über seine Geschichte von McKinsey über Silverfleet hin zum eigenen Private Equity Fonds und warum Private Equity in Deutschland ein reines People's Business ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen im Büro, Benjamin.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch zu deinem Werdegang, der ja durchaus spannend ist. Ein Gründer im Private Equity Umfeld, da gehört bekanntlich immer ein bisschen Mut dazu, weil die Idee haben ja einige, aber ihr habt tatsächlich eine beeindruckende Wachstumsstory hinter euch, die wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen möchten. Da fangen wir mal ganz von vorne an. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon gesprochen zu deinem leicht minimal noch vorhandenen österreichischen Akzent. Hol uns da mal ab zu den ersten Anfängen.
Sehr, sehr gern. Also in der Tat, ich bin gebürtiger aus Graz, bin in Österreich aufgewachsen, habe bis 2006 dort gelebt, bin dann 2006 zum Studium schon nach München gekommen, habe initial mal Betriebswirtschaft studiert, später auch noch im Bereich Rechtswissenschaften LLM gemacht in Heidelberg. Und bin dann eigentlich insbesondere beruflich stärker Deutschland und Bayern verbunden geblieben in der Zeit. Habe meine Karriere dann 2010 in der Strategieberatung begonnen, war 4 Jahre bei McKinsey tätig, ungefähr die Hälfte der Zeit mit einem relativ starken Restrukturierungsfokus, dann eigentlich immer mehr in den Bereich Corporate Finance, Private Equity reingerutscht und 2014 dann die Entscheidung getroffen, dass ich gern mal die andere Seite kennenlernen möchte, sprich auf die Beteiligungsseite, Private Equity Seite zu wechseln. Bin dann zu einem Mid-Market-Spieler gewechselt, Silverfleet Capital, war paneuropäische Investmentstrategie, Headquarter war in London. Ich war dort 8 Jahre, habe da als Associate begonnen, war dann am Ende Partner, habe immer die Deals in der Dachregion mitbetreut mit einem Team und habe dann 2022 gemeinsam mit 4 Kolleginnen und Kollegen die Entscheidung getroffen, dass wir die Sofora ins Leben rufen.
Mhm. 8 Jahre vom Associate zum Partner ist jetzt, glaube ich, auch relativ zügig, oder? Vom Werdegang her.
Ja, ich glaube, da war ich ganz, ganz gut on track. 7 Jahre war es, also 2021 bin ich dort Partner geworden ja, also es ist dann immer im Private Equity auch ein bisschen eine Glückssache am Ende des Tages, um Partner zu werden, brauchst du auch die nötigen Transaktionen, die müssen dann gut laufen. Du musst meistens auch irgendwie zeigen, dass du den einen oder anderen Exit schon geliefert hast. Da haben manche Sachen gut zusammengepasst und von dem her war das ein guter Werdegang dort, ja.
Okay, verstanden. Jetzt kann man ja grundsätzlich sagen, wenn man so einen Werdegang hinlegt und dann Partner in so einer Organisation ist, dann geht es ja mir wahrscheinlich insgesamt eigentlich ganz gut. Ja, man fühlt sich da wohl, hat sich da eingegroovt, finanziell ist es auch nicht so verkehrt. Und trotzdem kam dann der Wunsch, einen eigenen Private Equity ins Leben zu rufen. Hol uns da mal kurz ab, was der Entscheidungsprozess dahinter war.
Ja, da gibt es ja meistens viele Gründe, die dann irgendwann an einem Punkt zusammenpassen. Das Thema unternehmerisch wirken war etwas, was mich schon sehr, sehr lang beschäftigt hat. Ich bin in einem unternehmerischen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben beide eine Steuerberatung und eine Unternehmensberatung gegründet. Irgendwo waren so diese Mittelstandsthemen von klein auf, seit ich denken kann, immer auch Tischgespräch. Und da denkt man dann später auch selber mal drüber nach, möchte man selber vielleicht auch mal eine eigene Firma gründen. Mhm. Hab dann immer sehr gute Gründe gehabt, es nicht zu tun, insbesondere, dass ich einfach sowohl bei McKinsey als auch bei Silverfleet in wahnsinnig starken Teams auf sehr, sehr spannenden Projekten gearbeitet habe und viele Jahre immer das Gefühl gehabt habe, ich entwickle mich extrem weiter in dem Umfeld. Und gleichzeitig war es so, dass bei mir über die Jahre immer stärker der Wunsch gekommen ist, noch mehr im KMU-Bereich tätig zu sein. Bei Silverfleet war das Mandat von uns auf größere Transaktionen ausgerichtet. Also im Regelfall waren das Transaktionen mit Unternehmenswerten nördlich der 100 Millionen. Und bin für mich drauf gekommen, dass eigentlich die kleineren Beteiligungen für mich noch unternehmerischer ticken, noch spannender sind und ich da noch mehr Spaß dran habe. Und dann war 2022 ein Punkt, wo einige Sachen zusammengepasst haben, wo auch teamseitig sich die Möglichkeit ergeben hat, diesen Team-Up zu Sofora eben zu machen. Und solche Gelegenheiten ergeben sich jetzt auch nicht jeden Tag im Leben. Und dann ist es auch ganz viel Bauchgefühl zu sagen, springt man oder springt man nicht. Finanziell getrieben ist die Entscheidung nicht, weil zu gründen heißt im ersten Schritt mal sehr viel finanzielles Risiko einzugehen und sehr viel finanzielle Sicherheit aufzugeben.
Das heißt, ihr habt dann 2022 zu zweit gegründet?
Wir haben es zu fünft gegründet.
Zu fünft.
Und wir kannten uns alle aus dem Silverfleet-Kontext, sind auch als Team, also die fünf Leute sind auch heute Gott sei Dank alle noch da, und waren als Team da sehr, sehr komplementär. Sprich, da war eine Kollegin dabei, die Jennifer Regier, die seit 2014 bei Silverfleet mit mir gemeinsam angefangen hat und wir haben fast auf allen Transaktionen zusammengearbeitet. Da war mit Neil McDougall auch der frühere CEO von der Silverfleet-Plattform mit dabei. Der ist 2021 bei Silverfleet dann rausgegangen, wollte aus der operativen Rolle raus, kam bei uns dann über eine Chairman-Rolle wieder rein. Und wir haben mit dem Job Heinrath und dem Michael Matros zwei Partner, die wir Value Creation Partner nennen, weil sie einen ganz anderen Background haben als der klassische Beteiligungswerdegang. Die haben viele Jahrzehnte im operativen Bereich Firmen gegründet, als CEOs von Firmen gearbeitet, auch von Private Equity geführten Firmen, kennen die andere Seite sehr, sehr gut und haben dann in den letzten 10 Jahren ihre Karriere sehr stark auf der Beiratsseite gewirkt. Wir kannten beide, weil wir auf mehreren Beteiligungen mit ihnen schon zusammengearbeitet haben, sind da drauf gekommen, dass das extrem gut klickt und wollten diesen komplementären Ansatz dann eben auch in den Lower Mid-Market reinbringen, weil wir gedacht haben, da besteht noch mehr Notwendigkeit und am Ende des Tages auch Bedarf für mehr als nur Kapital, also sprich Kapital und dann irgendwo auch diesen Smart Money Gedanken mit Value Creation.
Wie hast du die Gründungsphase wahrgenommen? Was waren so die toughen Themen, die schwierigen Sachen? Was waren da so die wesentlichen Learnings?
Also insgesamt habe ich sie sehr positiv wahrgenommen und es ist schon eine extrem spannende Zeit, auf die man sich ja dann irgendwie freut. Und wenn man dann drin ist, dann ist es schon auch eine spezielle Zeit. So die ersten Wochen und auch Monate gibt's Tage, da kommt man sich irgendwie vor wie ein Trickbetrüger, weil du baust eine Firma auf, aber irgendwie gibt's noch keine Website, du gründest eine GmbH, also die Substanz ist irgendwie nicht da, es gibt noch keine Beteiligungen. Du sagst, du machst Beteiligungsgeschäft, aber hast keine Firmen im Portfolio. Also es ist irgendwie ein spezielles Gefühl. Und mit jeder Woche, wo du weitermachst, entsteht da irgendwo eine Eigendynamik und mehr Leben rein. Und das ist dann auch sehr, sehr erfüllend als Gründer, das zu sehen, wie irgendwo was entsteht. Ich glaube, die toughen Sachen am Anfang sind, es waren zwei Sachen. Eins ist ganz trivial, das ist, einen Namen zu finden. Wir haben uns wahnsinnig schwer getan, bis uns irgendwann der Name Sofora eingefallen ist. Und das zweite ist dann auch irgendwo die Entscheidung, mit wem machst du so ein Team, mit wem machst du es vielleicht auch nicht. Und da ist dann auch immer ganz viel Bauchgefühl dabei zu sagen, fühlt sich das stimmig an oder fühlt sich es nicht stimmig an.
Wo kommt der Name dann her?
Der Name kommt aus dem Botanischen. Es gibt einen Baum, den Sofora japonica, der auch Honigbaum genannt wird, weil er Honigbienen anzieht, die Blüten davon. Und wir fanden das sehr passend zu unserem Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen Kapital nachhaltig investieren in Wachstum und haben da irgendwo auch diese etwas mittlerweile ausgeleierte deutsche Heuschreckendebatte damit aufgegriffen zu sagen, wir definieren uns nicht irgendwo als die Heuschrecke, sondern als die Honigbiene, die Mehrwert bringt in den Beteiligungen. Hat dann am Ende, als wir den Namen gefunden haben, alles ganz viel Sinn ergeben. War ein Prozess wirklich von mehreren Monaten, wo wir eine sehr große Anzahl von sehr, sehr schlechten Namen als Ideen hatten.
Das gehört dazu, glaube ich. Ja. Das dauerhafte Iterieren im Unternehmertum ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, man formt sich man formt das Unternehmen ja, indem man macht und nicht, indem man nachdenkt. Ne? Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Thema Fundraising dann am Anfang. Ihr seid auch BaFin reguliert und alles, oder? Wie sieht so ein Prozess aus? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber generell, wie komplex ist sowas? Wie kriegt man diese Regulierung? Das haben wir jetzt, glaube ich, im Podcast auch noch nicht besprochen bisher. Ist immer spannend, das aus Gründersicht mal zu verstehen.
Also es gibt natürlich schon eine gewisse Komplexität in der regulatorischen Situation von dem Ganzen, und ohne einen guten Strukturierungsanwalt wäre das auch gar nicht möglich, sowas ins Leben zu rufen. Bei uns ist es insofern überschaubar komplex, weil wir von Anfang an gesagt haben, unser Fokus liegt auf der Dachregion, unsere Büros werden in Deutschland sein, wir werden auch eine deutsche Struktur dahinter schalten, sprich da stecken Kommanditgesellschaften dahinter, und in der poolen wir die Kapitalzusagen von unseren Investoren am Ende des Tages. Und wenn man da einen guten Strukturanwalt hat, dann ist da zwar sehr viel Lehrreiches dabei in den ersten Monaten, wenn man durch den ganzen Prozess durchgeht. Aber insgesamt war es jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern etwas, was natürlich viele andere schon in einer ähnlichen Form gemacht haben, wo man sich reinlesen muss, wo man es verstehen muss und dann umsetzen muss. Was bei uns ein bisschen komplexer war im Handling, ist am Ende des Tages, dass unsere Investorenbasis sehr, sehr breit ist, und das war auch von Anfang an Teil des Konzepts. Der vollständige Name ist ja Sofora Unternehmerkapital, und es kam daher, dass wir uns selber als Unternehmer definiert haben, aber dass wir auch gesagt haben, wir wollen diese unternehmerische DNA in unsere Kapitalbasis mit reinbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir den ersten Fonds eigentlich ausschließlich über Unternehmerkapital zusammengestellt haben. Da sind dann am Ende noch ein paar Family Offices mit reingekommen. Aber das heißt, wir haben in Summe über 100 Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns Kapitalzusagen gegeben haben. Da sind ganz viele Begleiter von unserem Weg in den letzten 10 Jahren mit dabei, also sowohl Gründer als auch Managementteams von früheren Beteiligungen, frühere Kollegen, auch frühere Wettbewerber, die heute keine mehr sind. Und der Gedanke von uns war am Ende des Tages, dass wir diesen Leuten die Möglichkeit geben, Exposure zu einem Marktsegment zu bekommen, wo sie vielleicht sonst keinen direkten Zugang haben. Aber umgekehrt bekommen wir über unsere Investorenbasis auch ganz, ganz viel zurück. Also sprich, das öffnet Türen im Portfolio, wenn man da irgendwo die richtigen Verbindungen herstellen kann. Das ist auch mal in der Einschätzung vom ein oder anderen Deal sehr, sehr hilfreich, wenn man dann draufkommt, da gibt's irgendwie 2 Investoren, die in dem Sektor schon was gemacht haben. Und vor dem Hintergrund war da Komplexität dahinter, weil da stecken ja dann auch Prozesse wie jetzt irgendwo KYC und AML dahinter, und das dann mit über 100 Parteien zu machen, war ein bisschen administrativer Aufwand, der es aber absolut wert war. Deswegen haben wir es im zweiten Fonds auch genauso beibehalten.
Wie lange hat es dann gedauert, das Fundraising?
Wir sind im Juli 22 gestartet und haben den Fonds im Februar 23 ins Leben gerufen. Also am Ende des Tages waren es 8 Monate, bis der Fonds up and running war. Das war dann noch nicht der Final Close. Der First Close war so damals bei ca. 20 Millionen. Der Fonds wurde zu einem 50 Millionen Vehikel. Das hat dann nochmal ein Jahr gedauert, bis er am Hardcap war quasi. Und das Konzept rundherum hat sie ja parallel gebildet. Sprich, als wenn man startet irgendwo und sagt, man sucht sich jetzt einen anderen Zugang zur Kapitalbasis, dann ist einem an Tag 1 noch nicht klar, wird das jetzt ein 50-Millionen-Fonds oder wird es vielleicht ein 30-Millionen-Fonds. Mhm. Und wir haben dahinter auch für uns das Konzept flexibel geschaltet, dass wir gesagt haben, es kann sein, dass der Fonds tendenziell nur 2 oder 3 Beteiligungen umfassen wird. Das Portfolio wird auf jeden Fall sehr konzentriert sein. Am Ende wurden es 4 Beteiligungen jetzt aus dem 50-Millionen-Vehikel, und das hat dann auch sehr, sehr gut gepasst. Wichtig ist, dass man das vorher mitdenkt und dass man den Investoren da auch von Anfang an einen Wein einschenkt. Sprich, wir haben jeden einzelnen Investor bei uns, der auch schon vom ersten Tag dabei war, gesagt, das wird jetzt ein Konzeptfonds, der eine ganz andere Konzentration im Portfolio aufweist. Und wenn man da sehr offen und transparent ist, was man bauen will, kriegt man auch ziemlich wenig Gegenwind in dem Ganzen. Also es gab jetzt in den ganzen Jahren sehr, sehr wenige Leute, die damals nicht mit investiert haben, zum Beispiel, weil sie gesagt haben, der Fonds ist jetzt nicht konventionell geraced.
Okay, verstanden. dieses Thema BaFin-Regulierung und der ganze administrative Prozess, der läuft dann so parallel wahrscheinlich mit, oder? Und zum Fundraising, oder machst du das erst komplett fertig und dann gehst du ins Fundraising, wenn alles sauber steht? Weil das muss ja irgendwie finanziert werden, ne, das Ganze.
Ja, also wir haben, jetzt mal zurückdenken, was das ungefähr für ein Zeitablauf war. Ich glaube, wir haben im September 22 die BaFin-Regulierung gehabt. Sprich, die ersten 3 Monate war da schon etwas regulatorische Vorarbeit zu leisten in dem Ganzen. Dann hat man mal eine Struktur, die irgendwo auf dem Papier aufgezeichnet ist. Dann gründet man die irgendwann. Das haben wir auch noch 22 gemacht. Nur da stehen auch keine Kapitalzusagen dahinter, außer das Team-Commitment in dem Kontext.
Das heißt, ihr müsst das ja selber vorfinanzieren, sozusagen. Ja. Ne? Also dieses ganze anwaltliche Thema und so, wo ich mir jetzt auch nicht denke, dass die dann irgendwie 8.000 Euro Rechnung schreiben, sondern das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein.
Das war ein Ticken mehr.
Das musst du halt vorfinanzieren, ne?
Wenn du sowas vorhast. Das ist definitiv so. Wobei wir da immer sehr gute Anwälte haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns auch schon lange kennen und die da auch immer recht kulant waren, wenn es um Zahlungsziele oder sonst was geht. Also die Frage am Ende des Tages, auch von der Anwaltsseite, wenn du da einen Partner suchst, die stellen sich ja auch die Frage, trauen sie dem Team zu, dass die einen Fonds aufsetzen? Und wenn die irgendwo die Einschätzung haben, die werden nie eine Kapitalzusage kriegen, dann wird man den einen oder anderen Anwalt wahrscheinlich auch gar nicht begeistern können für das Projekt.
Ja, verstanden. Also ganz klare Netzwerkarbeit, also sowohl im Fundraising als auch mit den Partnern, wo man das Ganze dann gründet. Track Record, den ihr euch über 8 Jahre dann bei Silverfleet aufgebaut habt, und das Momentum habt ihr dann sozusagen genutzt, um sowas überhaupt ins Leben rufen zu können.
Ja, das trifft's gut. Und der Track Record, der war jetzt bei uns als Team sehr gut, wobei die Herausforderung in dem ganzen Kontext trotzdem war, dass wir bei Silverfleet ja eine etwas andere Strategie hatten. Das war ein anderes Größensegment. Wir waren auch von der Branchenfokussierung her deutlich agnostischer bei Silverfleet, sind auch heute deutlich spezialisierter. Und vor dem Hintergrund kannst du zwar vorweisen als Team, dass du erfolgreich gearbeitet hast und dass du deinen Investoren immer verlässlich Geld zurückgezahlt hast. Und trotzdem ist es eine neue Strategie und ist ein First-Time-Fund in dem Kontext. Und das hat dann halt auch die ganz normalen Herausforderungen damit einhergegeben. Mhm.
Hast du aus der Zeit bei Silverfleet irgendwelche Fehlgriffe oder Learnings mitgenommen, wo du gesagt hast, das mache ich nicht nochmal?
Ja, definitiv. Das wäre, glaube ich, tragisch, wenn ich in 8 Jahren dort keine Learnings mitgenommen hätte.
Aber wenn du mal so komprimieren müsstest, in, was weiß ich, 2, 3 Schlüsselthemen.
Also man trifft ja als Investor sehr viele Entscheidungen. Und ich glaube, jeder, der behauptet, da sind keine Fehlgriffe dabei, also gratuliere, wenn es so ist, aber grundsätzlich ist es normal, dass da Fehlgriffe dabei mit sind. Ich würde da jetzt ungern einen rauspicken in dem Ganzen, aber wenn ich drüber nachdenke, wo Fehlgriffe dabei waren oder wo irgendwo Entscheidungen zu Fehlern wurden, dann waren es selten Entscheidungen, wo man sagt, das war jetzt analytisch extrem gut ableitbar, dass das passieren wird, sondern es waren meistens menschliche Elemente, systemische Elemente, die dann im Nachgang passiert sind, oder Themen, die noch gar nicht irgendwo absehbar waren zum Zeitpunkt von einer Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch generell etwas, was das gesamte Beteiligungsgeschäft am Ende des Tages auch so spannend macht. Du kannst den besten Plan der Welt haben, du kannst das beste Excel-Modell der Welt haben und in PowerPoint schaut das alles ganz toll aus. Die Realität ist, es wird bei jeder Beteiligung irgendwas passieren, was du so nicht geplant hast. Es wird immer Herausforderungen geben und du musst Spaß dran haben, Lösungen dafür zu finden. Und vor dem Hintergrund, ich finde es gerade erfüllend, wenn irgendwo mal ein Fehlgriff beispielsweise durch gewisse Korrekturmaßnahmen dann auch wieder gelöst werden kann. Und manchmal machen Fehler und Krisen dann ein Unternehmen oder eine Idee noch viel resilienter. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das einfach akzeptieren, dass in so einem komplexen System wie Beteiligungsgeschäft, wo so viele Menschen am Werk sind, immer auch Sachen mal nicht so laufen, wie man sich das gerade vorstellt.
Mhm. Aber es gab jetzt nicht irgendwas, wo du gesagt hast, das wollen wir komplett anders machen. Also, klar, andere Strategie und Fokus KMU und so weiter, aber im irgendwie so Fehler, die früher gemacht wurden, wo ihr gesagt habt, das darf bei uns nicht vorkommen oder diese, oder wir brauchen jetzt, einfaches Beispiel, wir brauchen jetzt immer einen Assessment of Management in der DD, weil wir irgendwie 2-mal uns im CFO getäuscht haben oder sowas. Sowas gab es jetzt nicht, oder? Dass ihr so Maßnahmen mitgenommen habt aus der alten Zeit.
Also wenn ich es von allen Beteiligungen, die wir bis jetzt gemacht haben, so zusammenfasse, dann würde ich schon sagen, ein Erfolgsfaktor bei guten Beteiligungen war immer ein starkes Management-Team. Mhm. Wir haben auch Management-Buy-ins gemacht, sprich Situationen, wo man Unternehmen kauft und in der obersten Führungsebene mal jemanden mit reinbringt, die auch funktioniert haben, die aber schon sehr einen hohen Komplexitätsgrad dann auch hatten und wo auch die Phase der Begleitung des Unternehmens jetzt nicht eine gerade Linie war, sondern wo dann schon ein paar Wellen dabei waren. Und wir haben für uns beispielsweise klar gesagt, dass Management-Buy-ins bei Sofora nicht im Fokus stehen, sondern dass für uns ganz klar der Fokus ist, starke Gründer, starke Management-Teams zu finden, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen wollen. Mhm. Hat am Ende des Tages auch was mit Risikoprofilen natürlich zu tun. Wie schätzt man gerade das Thema Lower Mid-Market, sprich kleinere Unternehmen, die eine höhere Personenabhängigkeit ein mit der Kombination aus, möchte man dieses System stark verändern, indem man von Tag 1 weg jetzt völlig neues Management-Team reinbringt. Und da ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Learning ist in dem Ganzen, es ist eher die Ableitung aus all unseren Erfahrungen, dass wir sagen, wir fühlen uns wohl damit, in ein Unternehmen zu investieren, wo wir zu 100% vom bestehenden Team überzeugt sind.
Ist ja auch das Spannende, ne? Am Ende ist es analytisch, wie du sagst, aber da viel Bauchgefühl dann, ob das alles so funktioniert, ob das Management-Team funktioniert etc. pp. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Branche.
Also ich meine, in der Traumwelt ist es natürlich so, dass du sagst, du hast eine Top-Firma mit einem Top-Management-Team in einem Top-Markt und Wettbewerber soll es auch noch keine geben. Aber die Realität ist ja, dass du diese Firma und diese Konstellation in der Form extrem selten finden wirst. Du wirst dir immer überlegen müssen, wo liegt dein Schwerpunkt und mit welchem Gleichgewicht aus diesen Elementen fühlst du dich als Investor besonders wohl. Und ich beispielsweise fühle mich in einer guten Firma mit einem sehr guten Management-Team deutlich wohler als in einer sehr guten Firma mit keinem guten Management-Team. Mhm. Und ich glaube, am Ende des Tages, da hat jeder so seinen eigenen Ansatz und irgendwo seine eigenen Ableitungen aus den Erfahrungen, wo es mal geklappt hat und wo es nicht geklappt hat. Wir für uns haben oft die Erfahrung gemacht, dass ein sehr gutes Management-Team der Schlüssel war, warum Beteiligungen am Ende erfolgreich waren, weil zu Krisen kommt es irgendwo in einer Halteperiode von 4, 5, 6, 7 Jahren immer wieder mal. Und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen und das ist dann nicht das Beteiligungsunternehmen, das das macht, sondern das ist dann das Team in den Portfoliofirmen.
Ja. Gehen wir mal so ein bisschen dann rein. Also ihr habt dann das Fundraising im Februar 23 quasi abgeschlossen. Das heißt, dann war der Fonds quasi dicht und dann habt ihr logischerweise auch investiert. Ich habe damals schon wahrgenommen, dass die ersten Deals ja sehr, sehr schnell kamen. Hol uns mal so ein bisschen ab, welche Deals habt ihr gemacht? Was war der Fokus? Wann kamen die ersten Deals?
Ja, also wir haben in dem ersten Fonds insgesamt 4 Plattforminvestitionen aufgebaut. Alle im B2B-Bereich, alle mit einem starken Technologiefokus, wobei wir sektoral etwas breiter sind. Also wir haben sowohl Industrieunternehmen dabei, als auch Service- als auch Softwareunternehmen. Die ersten 2 Beteiligungen davon kamen schon in 2023. Die erste Beteiligung war ein Hamburger Unternehmen im Bereich Baudigitalisierung, die Auxalia. Die war damals an einem Punkt, wo die Gründerin tatsächlich raus wollte, aber altersbedingt, weil sie auch auf die 70 zuging damals und die war aber eine Vollblutunternehmerin, mit der wir uns extrem gut verstanden haben und die so smart war, dass sie die Firma auch für die Nachfolge schon extrem gut aufgestellt hat. Sprich, die hat schon 2 Jahre, bevor sie die Verkaufsgespräche gestartet hat, einen 2. Geschäftsführer reingeholt, den sie als Nachfolger mit aufgebaut hat. Das Team war komplett da, also da gab es überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwo was zu ändern in dem Kontext. Und das war tatsächlich eine Beteiligung, die wir aus einer Auktion erworben haben. Ist immer so die Frage, kommt so der Dealflow aus dem klassischen Proprietären oder kommt er über Intermediäre? In dem Fall kam er über einen Intermediär.
Also ein M&A-Berater.
Den wir gut kannten, aber wo wir auch sehr, sehr früh schon erkannt haben, dass die Beteiligung bei uns extrem gut reinpassen würde. Und das war dann auch, glaube ich, der Schlüssel für die Beteiligung, dass das dann auch geklappt hat in der Form, dass auch die Gründerin und auch das Management-Team sehr stark gespürt haben, dass der Fit da extrem gegeben ist. Die Herausforderung ist natürlich, als neue Plattform den allerersten Deal zu machen und da auch im Wettbewerb mit anderen zu stehen und teilweise sehr etablierten Fonds. Und das hat dann irgendwo Chancen und Risiken zugleich. Ich glaube, was bei uns den Ausschlag gegeben hat, war, dass es auf der persönlichen Ebene extrem gut geklickt hat. Natürlich muss die Bewertung auch dazu passen, sonst wird es auch nicht passen. Und wir haben es auch geschafft, jetzt neben der Gründerin auch den Nachfolge-CEO, der auch heute CEO von der Gruppe ist, da sehr, sehr stark mit ins Boot zu holen. Und er war sicherlich auch die treibende Kraft dann in der Umsetzung von dem ganzen Thema. Also da haben viele Komponenten zusammengepasst. Und wir haben die Beteiligung auch deshalb spannend gefunden, weil wir der Meinung waren, dass das ein klassisches mittelständisches Unternehmen ist, was aber eigentlich nach oben hin noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Das war eine sehr gute Mischung aus Platinum-Partner von Autodesk im einen Bereich, aber auch eigene IP und einen sehr großen Dienstleistungsanteil für ein sehr breites Kundenportfolio. Und unser Gedanke war, dass Skalierung und Größe in diesem Markt schon ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und wir haben das dann auch von Anfang an so positioniert, dass wir gesagt haben, wir wollen das organische Wachstum beschleunigen, aber auch über anorganische Zukäufe die Plattform weiter stärken. Und haben das auch mit dem Team genauso umgesetzt. Sprich, wir haben dann zwei Zukäufe gemacht, einen in Holland, um den Benelux-Markt zu erschließen, einen Zukauf in Österreich, sehr materiellen Zukauf in Österreich, der uns auch noch einen zusätzlichen Vertical gegeben hat und geografisch nochmal eine Erweiterung gegeben hat. Und die Gruppe hieß mal Auxalia, heute heißt sie Auxalia Westcam Group, was schon zeigt, dass da mittlerweile viel verbunden ist und ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Beteiligung in unserem ersten Portfolio.
Mhm. Mhm. Also das war dann relativ zügig. Dann hattet ihr noch einen in 2023?
Genau, wir hatten noch eine Beteiligung an einem österreichischen Agrartechnologieunternehmen, der Firma Smextech. Das war ein ganz anders gelagerter Case. Da ging es nicht um Buy and Build, da ging es auch nicht um Zukäufe, sondern da ging es um ein Hochtechnologieunternehmen, das einen Sensor herstellt, der im Magen von Milchkühen am Ende des Tages platziert wird. Sprich, die Kuh schluckt den und der bleibt dann in einem der vielen Mägen der Kuh auch ein Leben lang drinnen. Und die Firma ist ein SaaS-Unternehmen, die über diese Daten in der Lage ist, Krankheiten zu erkennen, bevor die ersten Symptome überhaupt auftreten. Das heißt, in vielen Fällen, 3-4 Tagen, bevor überhaupt die Kuh ein Symptom zeigt, kann die Software von Smextech schon anschlagen und sagen, Achtung, da ist was am Entstehen, so könntest du das konservativ behandeln. Und der große ROI für den Kunden entsteht dann daraus, dass du Antibiotika-Einsatz verhindern kannst, sprich weniger Kosten für das Ganze, aber am Ende des Tages auch die Fähigkeit, dein Produkt, die Milch, weiter zu verkaufen in der Sekunde, wo du Antibiotika einsetzt, heißt das auch, dass du die Milch wegschütten musst. Und wir waren da vom Team und von der Technologie sehr, sehr stark überzeugt und haben uns da auch 2023 entschieden, an Bord zu gehen und auch die Einladung von der Firma bekommen, dass wir da mit dabei sein dürfen. Und da ging es um ein Scale-up. Die Firma ist sehr, sehr stark gewachsen, hat gerade das Thema US-Markteintritt gerade erfolgreich hinter sich gebracht und wir konnten da als Investor am Ende des Tages, glaube ich, einiges beitragen, um diesen Spagat zwischen starkem Wachstum, aber was ist eigentlich wichtig, um die nächste Stufe zu erreichen und um dann auch einen noch größeren Exit gemeinsam hinzubekommen, um den in der richtigen Geschwindigkeit umzusetzen.
Mhm. Wie kam der Deal zustande? Weil jetzt ist ja der österreichische Markt immer ein bisschen verschlossen. Ihr seid ja auf dem Papier zumindest, sage ich mal, ein deutscher Investor. Hat da dein österreichischer Hintergrund geholfen? Oder war das dann ein proprietäres Thema? Oder was?
Es war ein proprietäres Thema. Da hat mein österreichischer Hintergrund insofern geholfen, dass ich einige der Akteure aus dem Firmenumfeld sehr gut kannte. Mhm. Auch der CEO, der bei Smextech dann 2020 reinkam, war jemand, der schon davor viel Public Equity Erfahrung hatte. Der hat seine erste Firma erfolgreich an ein deutsches Public Equity Unternehmen verkauft und dann weiterentwickelt und an US-Strategen verkauft. Also da gab es diverse Verbindungen zu Stakeholdern und Managern in die Firma. Und da war auch gar kein M&A-Berater eingeschaltet in dem Kontext. Das war komplett bilateral. Die hätten das auch nicht mit mir machen müssen. Da ging es jetzt auch nicht drum, dass die Kapital gebraucht haben, sondern die wollten uns mit dabei haben. Deswegen auch vorher der Satz, dass da auch die Einladung von der Firma kam, dass wir da mitmachen durften.
War aber trotzdem Mehrheitsbeteiligung, oder?
Nein, Mehrheitsbeteiligung. Wir machen beides. Wir machen großteils Mehrheiten. Was uns wichtig ist, am Ende des Tages, wir definieren es immer als Control Investment, also das Wichtige am Ende des Tages ist, dass wir die Strategie, die wir für ein Investment im Kopf haben, auch gemeinsam mit dem Management-Team umsetzen können. Und im Fall von Smextech hat es geheißen, dass wir, bevor wir an Bord kamen, sehr viel Zeit mit dem Team und auch mit anderen Shareholdern von der Firma verbracht haben, um uns über das Thema Strategieentwicklung und Value Creation Plan auszutauschen. Und erst als wir da irgendwo gesehen haben, wir sind da alle auf dem gleichen Nenner und wir haben alle den gleichen Weg vor uns, sind wir dann an Bord gekommen.
Mhm, verstanden. Und dann, was ja krass ist, jetzt ist 2026, ihr habt aber den Exit schon hinter euch.
Wir haben einen Teil-Exit hinter uns. Mhm. Letztes Jahr im April haben wir, also KKR und Highland Europe kamen da an Bord mittlerweile. Wir haben uns aber auch signifikant rückbeteiligt und sind heute noch mit dabei. Gibt immer diverse Gründe, warum man einen Exit so früh schon zulässt, unter Anführungszeichen. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns die Halteperioden länger angelegt sind. Wir fühlen uns auch sehr, sehr wohl damit, 5, 6 oder 7 Jahre beteiligt zu sein. Aber manchmal passen viele Elemente zusammen. Und im Fall von der Smextech war es so, dass der US-Markteintritt, den ich erwähnt habe, sehr, sehr viel Fahrt aufgenommen hat. Also damals bei uns im Einstieg waren da 5 Leute in den USA, heute sind es über 30. Und dass auch die Wachstumsgeschwindigkeit sehr, sehr schnell war. Die Firma hat sich in 2 Jahren verdreifacht. Und da war die Fragestellung, ob ein größerer Investor, und am Ende sind es 2 größere Investoren geworden, die ein globales Setup haben bei dem Thema und nochmal einen Mehrwert liefern können. Und die Antwort war dann ganz klar ja. Und von dem her war das eine Lösung, mit der alle gut leben können. Also sowohl unsere Co-Investoren als auch die Management-Teams. Die Management-Teams sind auch alle an Bord geblieben, haben sich alle rückbeteiligt. Und wir haben dann als Sofora ebenfalls entschieden, dass wir die Rückbeteiligungsmöglichkeit wahrnehmen und sind darüber auch sehr, sehr happy, ganz offen gestanden, weil die Partnerschaft mit KKR und Highland Europe sehr, sehr gut funktioniert. Mhm.
Ja, ist ja schön, wenn alle dran glauben weiterhin. Ne? Das schafft ja dann auch operativ einfach ein Momentum, was dann am Ende Win-Win-Win-Situationen
aussieht. Das Wichtigste ist immer Alignment in so einer Situation. Ja. Das heißt, bevor wir haben die Entscheidung zu reinvestieren sehr spät getroffen und für uns war die Grundlage der Entscheidung auch, dass wir an die Strategie glauben, die am Ende des Tages vom Mehrheitsinvestor dann an den Tag gelegt wird. Mhm. Das ist heute KKR. Das heißt, das entscheidende Kriterium für uns waren eigentlich die Gespräche während der Due Diligence mit KKR, zu sagen, was habt ihr vor mit der Firma? Wir haben das neben unsere Pläne gelegt. Das war erstaunlich nah dran. Auch das Thema Value Creation spielt für KKR eine sehr große Rolle. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dann auch wohlgefühlt zu sagen, dann wollen wir mit dabei bleiben. Wir kennen den Markt, wir kennen die Firma, wir kennen die Personen. Und wir glauben auch, dass die Firma weiterhin eine sehr, sehr große Zukunft vor sich hat.
Schauen wir mal nochmal auf den Lower-Mid-Cap-Markt, wo ihr jetzt ja euch, sag ich mal, verortet. Du hast es vorhin von KMUs gesprochen. Vielleicht schauen wir da nochmal schnell drauf. Was sind so die typischen Größen, die ihr euch anschaut?
Also, wir fangen im Regelfall bei ungefähr 5 Millionen Umsatzvolumen an, dass wir sagen, so eine gewisse kritische Größe sollte da sein, um auch irgendwo die Schlagzahl zu haben und die Beschleunigungsmaßnahmen umzusetzen. Bei Einstieg von einem Plattforminvestment gehen wir im Regelfall so bis ungefähr 50 Millionen Umsatzvolumen rauf. Das heißt, so klassischerweise sind es Beteiligungen ab 20, 30 Leute auf der unteren Kante, vielleicht 250 Leute auf der oberen Kante bei Einstieg. Und dann hängt sehr, sehr viel von der gemeinsamen Strategie ab, ob wir in diesem Segment bleiben und sagen Spezialisierung und wir wollen moderat wachsen, aber in ganz bestimmten Nischen, weil wir glauben, dass wir da einen strategischen Wert schaffen oder wir glauben, dass die Skalierung selbst einen großen Mehrwert für eine Plattform darlegen kann. Also das ist dann sehr, sehr stark Case by Case. Was für uns ein wichtiges Kriterium ist und auch mit unserem Hintergrund jetzt aus dem Mid-Market kommend, ein Kriterium, um sich zu 100% dem Lower Mid-Market zu verschreiben, war für uns schon auch die Ableitung, dass im Large-Cap-Segment und im Mid-Market-Segment, wenn man sich so die letzten 10 Jahre anschaut, sehr, sehr viel Kapital reingeflossen ist. Die Anzahl der Zielunternehmen nicht unbedingt größer geworden ist. In Deutschland sind über 99% aller Unternehmen KMUs. In Österreich sind es 99,7%, da ist es noch extremer, also gerundet 100%. Und für uns war da schon der Gedanke, dass wir gesagt haben, unsere Strategie ist es, Unternehmen zu finden, die unterm Radar vom Mid-Market sind, die aber das große Potenzial haben, dass sie die nächste Stufe schaffen. Und wir sehen uns als Partner, die dazu beitragen wollen, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es dazu auch kommt.
Mhm. Jetzt ist ja der Lower Mid-Market trotzdem herausfordernd, was man so die letzten Jahre hört, weil ich sage mal, es gibt zwar viele Targets, aber die Qualität der Targets wird ja oft erheblich in Frage gestellt, gerade seitdem jetzt auch Geld wieder was kostet, ja, was ja auch, glaube ich, okay ist. Und die ganzen makroökonomischen Themen, die natürlich gerade so herumschwirren, hat die Entscheidungsfreudigkeit von vielen Investoren jetzt ja nicht unbedingt erhöht.
Ja.
Wie nimmst du denn den Markt generell wahr und wie hat er sich die letzten Jahre verändert? Ist es schwieriger? Ist es irgendwo auch einfacher? Ist es einfach, Targets zu finden? Oder habt ihr irgendwie ein Geheimnis, sage ich mal, dass ihr so schnell so viele Deals machen konntet? Also wie nimmst du den Markt allgemein wahr?
Also ich glaube, der Markt selber, wenn man jetzt einfach mal die Gesamtheit der Unternehmen nimmt, der ist natürlich nahezu unendlich groß. Von dem her ist immer die Frage, wo schaut man hin, in welches Marktsegment? Und da wird jeder eine andere Einschätzung haben. Und je nachdem, welche Sektoren da im Fokus stehen, wird der eine mit dieser Ableitung rauskommen. Der andere wird sagen, das ist hochspannend und wir sehen da eigentlich viele Top-Unternehmen. Wir sehen insgesamt schon, aber in allen Größensegmenten, eine gemischte Qualität von Unternehmen. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Was im kleineren Segment schon entscheidend ist, ist, es ist noch mehr ein People-Business als bei größeren Firmen. Es gibt oft weniger Strukturen, es gibt größere Abhängigkeit von ein oder wenigen Personen in dem ganzen Kontext. Das heißt, auch wenn Leute an Bord bleiben, steht in Beteiligungen bei kleineren Unternehmen trotzdem stärker die Maßnahme im Fokus zu sagen, wie kann man das Thema Personen unabhängiger weiterentwickeln? Weil das ist immer auch eine Zielsetzung zu sagen, wenn jetzt Beteiligungskapital reinkommt, dann möchte man natürlich mit dem genau gleichen Team weiterarbeiten und es noch erfolgreicher machen. Aber es ist genauso ein Werttreiber von Unternehmen zu sagen, ein Unternehmen ist nicht von einer Person abhängig. Und wenn irgendwo jemand einen Autounfall hat, könnte morgen die Firma an der Kippe stehen. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich ein Themenblock, den man in diesem Marktsegment sehr gut beherrschen muss. Und wo auch das Partnerschaftliche und Zwischenmenschliche dann einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass man irgendwo das Vertrauen aufbaut, zu sagen, Personenabhängigkeit zu reduzieren, heißt nicht, dass man irgendwo vorhat, Personen abzubauen, sondern das heißt, dass es im Interesse der Strategie von der Firma ist, weniger abhängig von Einzelakteuren zu sein. Mhm. Insgesamt, das Thema Kapitalkosten hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Markt, wobei bei uns das Thema Leverage gerade zum Zeitpunkt der Erstinvestition nicht sonderlich stark im Fokus steht. Wir sind eigentlich sehr große Freunde davon, den Fremdkapitalhebel jetzt nicht auszumaximieren. Es ist unserer Sicht nach auch ein großer Vorteil, gerade in den ersten ein, zwei Jahren einer Beteiligung, wenn man da auch unternehmerischen Freiraum hat, wenn man nicht jeden Tag irgendwo auf die Zahlen schauen muss, ob irgendwo da ein Spielraum ausgeht oder ob eine Bank nervös wird oder sonst irgendwas. Wir arbeiten schon mit Banken zusammen, aber wir versuchen da, wie gesagt, im Regelfall auch sehr viel Eigenkapital mit in die Strukturen reinzubringen, um die robust aufzustellen, um eine Basis zu schaffen. Und wenn wir dann sehen, dass die Plattform sich weiterentwickelt, dass sie größer und stabiler wird, dass es alles prognostizierbarer wird, dann kann man beispielsweise bei Buy-and-Build-Strategien in den Zukäufen immer noch mehr Kapitaleffizienz reinbringen, indem man sagt, dass man mit weniger Eigenkapital und mehr Fremdkapital weitere Firmen dazu kauft. Und vor dem Hintergrund betrifft uns das Thema Finanzierungskosten etwas weniger und macht jetzt nicht den Investment Case deutlich besser oder deutlich schlechter. Die Phase an sich, in der wir gerade sind, ist aus meiner Sicht eine sehr spannende, weil man könnte jetzt negativ betrachtet sagen, ja, es gibt irgendwie wenig Marktunterstützung und wir hocken seit 2,5 Jahren in der Rezession und das ist ein Problem. Positiv betrachtet ist es aber so, dass man in solchen Phasen auch sehr gut erkennt, welche Unternehmen und welche Management-Teams starke und kreative Lösungen finden, um durch so eine Zeit durchzunavigieren. Mhm. Also vor dem Hintergrund ist es für uns fast ein bisschen ein Filter auch, um zu sagen, wir haben viele Datenpunkte, um zu sehen, dass wir mit diesen Konstellationen komfortabel werden.
Mhm. Wie viele Leute sind das bei euch im Team?
Wir sind derzeit zu 11, ab März zu 12, also zu 5 damals gestartet. Jetzt haben wir uns ein bisschen mehr als verdoppelt.
Verstanden. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts seid ihr quasi zu 12. Das ist ja auch eine ordentliche Teamgröße. sourced ihr über alle möglichen Kanäle oder seid ihr da auch schon irgendwie KI-basiert unterwegs oder was nutzt ihr da so?
Also wir haben eine breite Sourcing-Strategie und da spielt alles rein. Intermediäre haben wir am Anfang gesprochen, also M&A-Berater, aber im Lua-Mid-Market muss man sich das so vorstellen, dass es da einfach nicht die klassischen 5 großen Investmentbanken gibt. Das sind ein bisschen mehr als 5.
Das ist wahnsinnig fragmentiert.
Genau, wir covern insgesamt über 250 M&A-Berater und dann kommen noch Steuerberater und Anwälte mit dazu, die oft auch irgendwie die Vertrauensansprechpartner von Unternehmern sind, wenn es um das Thema Unternehmensverkäufe gibt. Und das ist sicherlich ein Standbein unserer Sourcing-Strategie. Das andere Standbein ist, dass wir uns als Team im Bereich Origination immer überlegen, in welchen Bereichen wollen wir für unsere Portfoliokonstruktion mehr Exposure haben. Und da ergeben sich dann oft Sektoren, Subsektoren, wo wir sagen, da gehen wir tiefer und oft dauert es auch sehr lang. Also sag jetzt mal, von der Auswahl eines Sektors bis zur ersten Beteiligung können locker auch mal 2-3 Jahre vergehen. Aber die Beteiligung folgt dann irgendwann, wenn man sich festbeißt und immer mehr Akteure kennenlernt, auf mehr Messen vertreten ist und die Dynamiken versteht. Und irgendwann passt es dann. Irgendwann sind so viele Zufälle da, dass man sagt, jetzt fühlen wir uns komfortabel, wollen reingehen. Und das dritte Thema bei uns ist auch proprietäre Sourcen übers Netzwerk. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil für uns, dass wir so eine breite Investorenbasis aus dem unternehmerischen Bereich haben. Aber das Thema Direct Referrals ist schon ein wichtiges. Es ist am Ende des Tages ein People-Business und für eine Transaktion braucht es viel Vertrauen zwischen beiden Seiten. Und wenn man da irgendwo Leute in seinem Umfeld hat, die aus der Branche kommen und dann guten Unternehmer kennen, und einen freundlichen Hinweis geben, dass die mal mit uns sprechen sollen, dann hat das auch schon zu ein oder anderen Deal-Situation geführt.
Verstanden. Ja klar, und wenn der Deal dann gemacht ist, ich meine, dann habt ihr natürlich eine wahnsinnig breite Expertise durch euer Investoren-Team, was ja Operating-Partner irgendwo ehemalig hat und ihr als Investment-Team und dann dieser ganze Schwung an Unternehmern, der da noch im Hintergrund ist und auf den man auch zugreifen kann, wo ihr aus Beiratssicht natürlich dann auch viel reingeben könnt in die Portfoliounternehmen.
Und vielleicht zur Frage KI, also natürlich beschäftigen wir uns auch viel mit KI und nutzen auch KI-Tools bei der einen oder anderen Sache. Im Bereich jetzt irgendwo auf die richtigen Unternehmenslisten zu kommen und mal runterzufiltern, mit wem man eigentlich mal sprechen möchte, ist das auch sehr hilfreich. Die KI wird niemals irgendwo den persönlichen Kontakt ersetzen. Eine Unternehmenstransaktion kommt per Definition nur zustande, wenn sich zwei Parteien kennen und vertrauen. Und in der Sekunde, wo es einen Erstkontakt zum Unternehmen gibt, wird bei uns KI nicht mehr in die Nähe kommen.
Verstanden, ja. Genau, nochmal zurück. Also ihr habt dann dieses Team, was dann quasi auch hier und da Hinweise geben kann, wie man sich strategisch weiterentwickeln kann. Seid da ja auch relativ offen, glaube ich, und auch aktiv dabei, das Management zu unterstützen im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann geht es ja üblicherweise irgendwann Richtung Exit. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal Richtung Exit gucken, ich finde da die Frage immer spannend an Investoren oder an so Profis wie dich. Was würdest du denn einem Unternehmen grundsätzlich raten, wenn es darum geht, jetzt in 3 Monaten erfolgreichen Exit zu gehen? Also was sind so die Maßnahmen, Themen, die man unmittelbar angehen sollte? Ich habe jetzt gerade schon verstanden, das Thema zweite Führungsebene jetzt aus Gründersicht ist natürlich extrem entscheidend. Arbeiten wir hier auch gerade dran, ja, dass das sich irgendwann mal so ändert. Nicht, weil wir in Exit gehen wollen, aber dann wird das Leben natürlich etwas entspannter. Aber ich sag mal, wenn ihr an Bord seid, dann gibt's die ja in der Regel, die Führungsebene, weil, ich sag mal, sonst wäre es ja schwierig, das Unternehmen, das muss ja jemand steuern. Das Management-Team ist ja key. Aber was gibt's dann sonst noch so für Themen, wo du sagst, wie stellt ihr als Investor dann Exit-Readiness sicher? Also quasi so ein Einblick in eure Exit-Readiness-Strategie.
Also, wenn du 3 Monate sagst, dann wäre meine erste Reaktion, dass 3 Monate aus meiner Sicht viel zu kurz ist, um irgendwas auf die Beine zu stellen, was ansatzweise Richtung Exit-Readiness geht. Das heißt, mein erster Ratschlag wäre, 2-3 Jahre früher anzufangen mit der Fragestellung.
Und machen viele Sachen, trotzdem nicht.
Ja, und viele Sachen brauchen auch Zeit. Wenn ihr jetzt wirklich nur 3 Monate Zeit hättet, dann würde ich die 3 Monate voll drauf fokussieren, zu sagen, du schaffst es, eine vernünftige Datenqualität im Unternehmen herzustellen, sodass du es auch schaffst, das Unternehmen und die Chancen, die sich ergeben, einem möglichen Kaufinteressenten gut zu erklären und Rückfragen auch wirklich datenbasiert zu beantworten und dich nicht in Anekdoten zu verlieren. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, wo ich sage, auf die 3-Monats-Frage bezogen wäre das mein Hinweis. Was bei uns oft auch ein Anlass ist, bilateral zu sprechen, und auch bei Smextech war das damals durchaus ein Faktor, ist es, dass ein Teilbereich von unserer Aufgabe, wenn ich das sage, jetzt ist es, Unternehmen für einen Exit vorzubereiten, aber auch im Exit sehr stark zu unterstützen und die Teams zu entlasten. Und das heißt, wenn Firmen jetzt in der Phase sind, wo sie sehr stark wachsen oder wo sie gerade ihre strategische Agenda zu 140% gefüllt haben, und sie wollen aber jetzt nicht einen vollen Exit machen, sondern wir sehen es als Zwischenschritt und streben einen größeren Exit zum anderen Zeitpunkt an, dann kann es auch ein sehr großer Vorteil sein für diese Unternehmen, jetzt nicht den großen Prozess zu machen, nicht irgendwie 10 Management-Präsentationen zu haben und 50 Investoren kennenzulernen, sondern da einen Partner zu haben, mit dem sie schnell zusammenfinden, der aber auch die Mission und den Value-Add darin sieht, zu sagen, wir wollen weiter beschleunigen und die Exit-Readiness erst in einigen Jahren herstellen, dann aber auf eine strukturierte und breite Weise, weil wir genügend Zeit hatten, das zu machen. Und was dann eben auch die verlängerte Werkbank geht, zu sagen, die Exit-Perspektive kann dann vom Beteiligungsunternehmen mit übernommen werden. Das heißt, das ist durchaus auch ein Faktor bei einigen unserer proprietären Deal-Situationen immer wieder, dass sie sagen, eigentlich wollen wir einen Investor reinholen, aber wir wollen jetzt nicht ein halbes Jahr auf Investorensuche gehen. Und da steht dann sehr oft auch irgendwo der persönliche Fit ganz am Anfang im Fokus, weil die Frage ist ja aus Verkäufersicht, vertraust du der anderen Seite genug, dass du dich dem unter Anführungszeichen auslieferst, zu sagen, wir finden gemeinsam einen Deal. Da gibt es dann alle Arten von Ängste und Szenarien, was ist, wenn ihr den Kaufpreis senkt oder sonst irgendwas. Aber die Realität ist ja, dass der Deal selbst nur ein kleiner Ausschnitt von einer langen Partnerschaft ist. Und wir zum Beispiel als Beteiligungsunternehmen haben ja auch absolut kein Interesse, die Partnerschaft damit zu beginnen, dass wir die andere Partei irgendwie versucht haben, über den Tisch zu ziehen. Vor dem Hintergrund gibt es da oft sehr faire partnerschaftliche Lösungen, die auch bilateral zustande kommen. Und den Exit selbst zu machen, das lohnt sich durchaus, wenn man da ein Beteiligungsunternehmen wie zum Beispiel uns mit reinnimmt. Einfach, weil wir es sehr oft machen, weil wir die Erfahrung mit dem Ganzen haben und weil wir die zusätzliche Kapazität haben, das Management-Team da zu entlasten.
Ja, das ist schön, weil ich sag mal, der Podcast soll ja dazu dienen, die ganze Private-Equity-Branche einfach auch anderen Zuhörerschaften, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit PEs reden, so ein bisschen näher zu bringen. Und ich finde, was hier schön rauskommt, ist ja wirklich dieses Thema People die ganze Zeit. Also Partnerschaft höre ich oft, ja. Beziehung, Unterstützung, Support, an der Seite stehen, irgendwie, dass man menschlich miteinander klarkommt. Ich glaube, das sind so Themen, die hört man bei dir und bei euch relativ stark raus. Und das ist wahrscheinlich auch so das Thema, was ihr eben sehr, sehr stark, aber eben halt auch authentisch fokussiert. Ich meine, sagen tun es viele, aber das dann auch authentisch zu leben, ist natürlich was anderes. Ja. Jetzt hören auch einige Leute zu, die ein bisschen jünger sind als wir und vielleicht mal in die Private-Equity-Branche einsteigen wollen. Was hättest du denn dem jüngeren Benjamin damals mitgegeben aus deiner heutigen Erfahrung, als du entschieden hast, ins Private-Equity-Geschäft zu gehen?
Also erstens mal würde ich es jedem empfehlen, der ein großes Interesse dran hat und sagt, er hat Lust an lebenslangen Lernen und Weiterentwickeln und gefühlt jede Woche eine neue Situation zu erleben, die in seinem Leben davon noch nicht hatte, und viel kaltes Wasser. Und wenn man das genießt als Mensch, dass man sagt, es gibt immer wieder neue Situationen und mein Job ist nicht gleich, dann ist es die perfekte Industrie, in der man langfristig sehr, sehr glücklich wird. Ich glaube, wenn man vorher mal irgendwie über das Thema Excel-Modell und PowerPoint-Präsentationen versus Realität gesprochen haben, also ich glaube, grundsätzlich ist es so, je länger man Private Equity, oder zumindest bei mir ist es so, je länger ich Beteiligungsgeschäft mache, desto größer wird eigentlich und noch größer wird eigentlich meine Demut vor den Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt meinen jüngeren Ich einen Tipp geben würde, dann wäre es sicherlich zu sagen, geh etwas stärker davon aus, dass deine Meinung vielleicht nicht die volle oder richtige Meinung zum jetzigen Zeitpunkt ist, und hör noch besser zu, was es für andere Perspektiven in dem Ganzen gibt, weil oft kommt man gerade datengetrieben und analytisch zu sehr klaren Antworten und sagt, ich habe mir das angesehen und das ist ein super Investment, und dann hört man irgendwo Widerworte und Ich glaube, je länger man das macht, desto mehr kann man irgendwo mit dem Perspektivenwechsel anfangen und mit dem, ja, am Ende des Tages auch mit der Wahrheit, dass es nicht irgendwo die eine Lösung oder den einen Case gibt, sondern du kannst nur in Szenarien denken und sagen, hier habe ich ein gewisses Chancen-Risikoprofil, ich habe eine gewisse Einschätzung zu den Menschen, ich glaube, dass es funktioniert, da spielt dann teilweise Bauchgefühl mit rein, teilweise sind es auch sehr harte Daten, die in die ganzen Sachen mit reinspielen. Und was zumindest bei uns sehr, sehr stark mit reinspielt in alle Entscheidungen, ist, dass wir die grundsätzlich als sehr breites Investmentkomitee treffen. Das heißt, unser Investmentkomitee besteht insgesamt aus 7 Partnern und es ist sehr komplementär aufgesetzt. Da sitzen auch unsere beiden Value Creation Partner zum Beispiel mit drin. Und das hat eine enorme Wichtigkeit, um sicherzustellen, dass man irgendwo wirklich die Bandbreite an Themen ordentlich abdeckt, weil ja auch jeder anders drauf schaut. Also da gibt es den einen, der stärker zahlengetrieben und aus dem LBO-Model kommt und sagt, juhu, da machen wir dreimal unseren Einsatz. Und dann gibt es den anderen, der macht das LBO-Model gar nicht auf und sagt, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich den triff. Und da gemeinsam als Team die Situationen zu finden, wo am Ende jeder oder zumindest fast jeder sagt, juhu, das wollen wir machen, das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend.
Ja, das ist schön. Das halt auch ein bisschen nach. Ich glaube, die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen, hat ja oft was mit Ego zu tun, ne? Das ein bisschen runterfahren und möge die beste Idee und die beste Weitsicht irgendwie im Kollektiv dann zur besten Entscheidung führen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Leadership-Lektion am Ende auch, die hier mit drin steckt. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage, wenn du erlaubst, auf deine Person nochmal bezogen. Ihr seid jetzt ein Gründerteam von 5 Leuten und jetzt hat ja meistens jeder in so einem Gründerteam so eine Rolle, die er einnimmt oder so einen Key-Skill, den er oder sie ins Unternehmen bringt. Was ist das aus deiner Sicht? Also wo liegen jetzt so deine Stärken, wo du auch deutlich anders oder vielleicht anders vorgehst als andere oder auch vielleicht mal aneckst oder so, aber einfach in der Tiefe überzeugt bist von deinem Skill? Wo wir wissen, dass du total bescheiden bist und auch mit Sicherheit deine Schwächen nennen würdest, aber wo sagst du, da bin ich zutiefst davon überzeugt, auch wenn es andere vielleicht manchmal anders sehen, von dem Skill, den ich habe oder von einem Know-how oder whatever?
Also ich glaube, wenn ich jetzt bei uns so durch das ganze Team und durch die verschiedenen Profile durchgebe, dann ist es ja immer ein Team-Effort, worum man dann gemeinsam erfolgreich ist. Wenn es eine Sache gibt, die bei mir recht stark ausgeprägt ist, dann ist es sicherlich die strategische und manchmal auch visionäre Denkweise, Sachen zu sehen, die heute vielleicht noch nicht da sind, aber die mit etwas Optimismus da sein könnten. Und jetzt überlege ich gerade, ist das eine Stärke? Es kann eine Stärke sein, wenn es im richtigen Team diskutiert wird. Ich brauche dann auch das richtige Team, um alle Elemente reinzukriegen und diese Themen dann zu diskutieren und auch teilweise zu abzulehnen und zu sagen, schöner Gedanke, wird aber nicht funktionieren. Aber ich glaube, diesen Optimismus, Glas halb voll und gewisse Chancen zu sehen, die nicht so offensichtlich sind, da würde ich ein Stärkenfeld von mir sehen. Das andere Thema ist, People kam heute vor. Ich glaube zutiefst daran, dass die Komplexität in unserem Geschäft so hoch ist, dass nachhaltiger Erfolg nur in Teams passieren kann. Zumindest persönlich glaube ich nicht dran, dass es diese Einzelperson gibt, die alle Unternehmen so perfekt einschätzen kann, dass aber immer richtig liegt. Und ich glaube, das Mindset dahinter, dass man grundsätzlich sagt, Teamentscheidungen, irgendwo der Ansatz, dass jede Perspektive was beiträgt zur Ergebnisqualität, das ist sicherlich auch etwas, was ich sehr stark verkörpere. Ich bin am Ende des Tages auch von meiner ersten Station bei McKinsey irgendwo so erzogen worden, wenn man sagt, die eine Sache aus meiner Performance-Bogen bei McKinsey, die mir immer positiv in Erinnerung war, es gab eine eigene Dimension für Obligation to Descend. Und schon als Junior war es so, dass ganz klar die Erwartung war, du bist hier, um deine Meinung zu sagen und dem Senior-Partner zu widersprechen, wenn du der Meinung bist, er liegt falsch. Und das Element halte ich für ganz, ganz entscheidend, wenn wir in Dealphasen immer auf die richtigen Entscheidungen kommen wollen.
Schön. prima. Dann vielen lieben Dank für die Offenheit und die Reise durch dein Leben und insbesondere die Gründerreise. Ich glaube, da waren wahnsinnig spannende, lehrreiche Themen dabei, auch Sachen, die ich jetzt wieder mitnehmen darf. Das ist immer das Schöne bei diesen Podcast-Folgen, wenn man dann so viel aufsaugen darf von inspirierenden Personen. Und von dem her wohl wissen, dass du viel zu tun hast. Nochmal vielen lieben Dank für die Zeit.
Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
So, das war jetzt wieder mal eine Gründerstory im Private Equity Umfeld. Die Story zu Sofora, gegründet von Benjamin Hubner und seinem Team. Wenn ihr auch weiterhin so spannende Einblicke haben wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald.